Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie mit einem herzlichen Om Sai Ram. Heute sind wir wieder auf Sendung mit der Serie Lesungen. Wir bringen drei weitere Auszüge aus dem Buch von Dr. John Hislop, Mein Baba und ich. Bhagavan Satya Sai Baba sagt: Seht euch in mir, denn ich sehe mich in euch. Ihr seid mein Leben, mein Atem, meine Seele. Ihr alle seid meine Form. Wenn ich euch liebe, liebe ich mich selbst. Wenn ihr einander liebt, liebt ihr mich. Ich habe mich von mir selbst getrennt, damit ich selbst sein konnte. Ich wollte ich selbst sein. Und das ist Ananda Swarupa, Prema Swarupa. Das ist es, was ich bin. Und das wollte ich sein. Wie konnte ich Ananda Swarupa und Prema Swarupa sein und Ananda und Prema geben? Und wem sollte ich Ananda und Prema geben? Deshalb tat ich dieses. Ich trennte mich von mir selbst und wurde all dieses. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. In der vergangenen Lesung berichteten wir aus dem Vorwort, wie das Buch Mein Baba und ich entstanden ist. Heute nun lassen wir Sie teilhaben, was Dr. Hislop weiter in seinem Vorwort schreibt. Shri Satya Sai Baba, inspiriert durch seine Vorträge, Veröffentlichungen und Interviews alle, die sich ihm zuwenden. Er ermutigt interessierte Männer und Frauen, ihre herkömmliche, gewohnte Lebensweise in ein Leben umzuwandeln, das auf spirituellen Werten beruht. Menschen, die Vertrauen in Babas Weisheit entwickelt haben, lernen sich kennen und empfinden es als bereichernd, sich mit gewisser Regelmäßigkeit zu treffen. Im Schnitt einmal wöchentlich, um sich mit Sais Lehren zu befassen und Aktivitäten des selbstlosen Dienstes an der Gesellschaft, in der sie leben, zu besprechen. Solche Sai-Gruppen gibt es heute schon in vielen Teilen der Welt. Im folgenden Spruch weist uns Baba den Weg zu Frieden und Glück in dieser Welt. Wo Rechtschaffenheit im Herzen ist, da ist Schönheit im Charakter. Wo Schönheit im Charakter ist, da ist Harmonie im Heim. Wo Harmonie im Heim ist, da ist Ordnung in der Nation. Wo Ordnung in der Nation ist, da ist Frieden in der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie nun aus dem Buch die folgenden Kapitel. Wacht auf, meine Lieben, wacht auf! Er, der alles weiß. Und unsere Unzufriedenheit.
Wacht auf, meine Lieben, wacht auf! Wenn wir das erstmal lesen oder hören, dass die Welt, wie wir sie erfahren, ein Traum ist, dann fragen wir uns, wie das mit den Tatsachen unserer Erfahrung in Einklang zu bringen ist. Wir wissen sehr wohl, dass wir, wenn wir in ein fahrendes Auto rennen, uns eine Verletzung zufügen. Wir wissen, dass die Menschen um uns herum sehr konkrete Realität sind und behutsam und mit Vorsicht behandelt werden müssen. Wir wissen, dass sich ständig Millionen von Ereignissen in der ganzen Welt abspielen, auch wenn wir sie nicht mit eigenen Augen sehen. Doch wir hören von Baba, dass diese Welt des Wachzustandes sich nur wenig von Träumen unterscheidet und dass der nächtliche Traum lediglich kürzer ist, wenn wir ihn mit dem Zeitmaß der Welt im Wachzustand messen. Und dann, wie um uns noch mehr zu verwirren, erleben wir, dass Baba uns Traumindividuen höchst sorgsame und liebevolle Beachtung zukommen lässt, und wir sehen ihn unermüdlich und tatkräftig in dieser Traumwelt zum Nutzen der Menschen, in diesem Traum von Welt wirken. Wenn Baba gebeten wird, das zu erklären, erwidert er, dass er den Menschen hilft, aus ihrem Traum aufzuwachen. Für die meisten von uns, die in ein westliches Kulturgefüge hineingeboren wurden, ist das Gerede von der Unwirklichkeit der Welt unbegreiflich, fremd, unsinnig. Aber wenn wir diesem Thema etwas Beachtung schenken, werden wir bemerken, dass eine beachtliche Zahl von Menschen, einschließlich großer Weiser und Heiliger, denen es gewiss nicht an Intelligenz mangelte, in vergangenen Zeitaltern der Auffassung waren, dass die Welt unserer Erfahrung nicht uneingeschränkt wirklich ist. Und wenn wir bedenken, dass Menschen mit tiefgründiger Erfahrung dies gesagt haben, müssen wir uns wohl doch fragen, was Baba meint, wenn er uns zuruft: Aufwachen, aufwachen, wacht auf, meine Lieben! Wenn unser Leben in der Welt wie ein Traum sein soll, was ist dann ein Traum? Wenn wir einschlafen, wird unser Körper einem autonomen Lebensrhythmus übergeben, das Leben setzt sich fort und die dem Willen nicht unterworfenen Nerven- und Drüsensysteme des Körpers fahren fort zu funktionieren, obwohl wir den Körper vergessen haben und seiner nicht mehr bewusst sind. Wenn wir nicht in den Tiefschlaf fallen, in dem auch unser geistiges Tätigsein vergessen ist, beginnen wir zu träumen. Im Traumzustand wird unser Denkapparat weiterhin mit Energie versorgt und erzeugt sofort eine bevölkerte Welt, in der wir uns mit einer der vielen menschlichen Wesen, die uns im Traum erscheinen und die alle von unserem Vorstellungsvermögen erschaffen sind, als Ich selbst identifizieren. Die Welt des Traumes und die Ereignisse in diesem Traum sind wundervoll anzusehen. Die Gegenstände und Ereignisse der Traumwelt sind für uns absolut wirklich, manchmal schmerzlich und manchmal glücklich und köstlich. Doch sobald wir erwachen, erklären wir sie alle zum Traum, zu unwirklichen Produkten unserer Fantasie. Wir stellen fest, dass die Traumwelt, die während des Vorgangs des Träumens so wirklich war, nur so lange wirklich war, wie der Betreffende träumte. Die Person stellt nach dem Erwachen sofort fest, dass ihr Unterbewusstsein auf irgendeine Weise die Traumwelt und die Gegenstände in dieser Traumwelt erschaffen hat und dass sie darin einen imaginären Kontakt der Sinne zu den imaginären Gegenständen erschaffen hat. Das ganze Panorama hat keine äußere Wirklichkeit, aber alles ist vom Unterbewusstsein erschaffen, in ihm enthalten und aus dessen feinstofflicher, geistiger Materie gemacht. Die Weisen erklären, dass die Welt der gewöhnlichen Erfahrung genauso als Täuschung und als unwirklich erkannt wird, sobald es ein Erwachen zur absoluten Wirklichkeit gibt. Solche Erwachten stellten fest, dass die Erscheinungswelt, deren belebte und unbelebte Objekte, das kosmische Geschehen, Zeit, Raum, Geburt, Tod, Bindung und Befreiung, alle eine vom Geist erschaffene Illusion sind, alle ohne unabhängige Wirklichkeit, und dass nichts wirklich ist im Urzustand des höchsten, undifferenzierten Absoluten, außer Gott. Das ist die außerordentliche, für uns unbegreifliche Tatsache, die uns von den selbstverwirklichten Weisen und Heiligen durch die Zeitalter hindurch mitgeteilt wurde. Um es mit den Worten des Weisen Astavakra wiederzugeben: Bis man das Selbst verwirklicht hat, ist es schwer zu glauben, dass das Selbst wirklich das ist, als was die Seher es beschreiben, und dass das Universum in Wirklichkeit nichts ist. Habt Glauben. Glaube ist der Vorreiter für den, der nach der Wahrheit sucht. Wir wissen, dass für wahres Wissen Erfahrung nötig ist. Klare Begriffe und Ideen sind soweit ganz gut, aber es ist ein Unterschied, ob wir direkte Kenntnis von dem haben, was die Grundlage dieser Begriffe und Ideen bildet. Bevor wir keine direkte Erfahrung haben, ist unser Verständnis nicht wirklich klar. In einer nicht allzu lange zurückliegenden Unterhaltung, 1984, fragte ich Baba nach der Welt als Schöpfung des Geistes. Ich gebe sie hier im Wortlaut wieder. Hislop: Eine Quelle der Verwirrung ist, dass alles eine Schöpfung des Geistes sein soll. Eine Schöpfung wessen Geistes?
Sei, des menschlichen Geistes, meint.
Aber Swami, wie kann das sein? Erschafft mein Denken den Krieg mit all seinen Schrecken? Ich finde solche Handlungen nicht in mir.
Wenn du an die Welt denkst, existiert sie für dich. Wenn du nicht an die Welt denkst, existiert sie nicht.
Wenn ich nicht an die Welt denke, ist sie nicht in meinem Bewusstsein. Existiert der Krieg nur deswegen, weil ich mir seiner bewusst bin? Aber er hat doch einmal angefangen. Wie könnte dieser Anfang auf mein Denken zurückzuführen sein?
Auf deiner Bewusstseinsebene ist es nicht möglich, das zu begreifen. Solange der menschliche Geist existiert, ist es nicht möglich, ihn und seine Aktivität klar zu erfassen. Wenn die Gedanken aufhören, gibt es auch keinen Denkapparat mehr. Der menschliche Geist ist ein Bündel von Gedanken. Folge nicht den Gedanken, dann wird sich die Welt für dich nicht entfalten. Jetzt sind deine Gedanken nach Amerika und zu den Problemen dort gegangen. Aber das sind nur Gedanken. Wenn du jetzt diesen Gedanken folgst und nach Amerika gehst, bringen sie diese Welt für dich hervor.
Meint Swami, dass man lediglich ein Zeuge der Gedanken sein sollte, die einem in den Sinn kommen und nichts mit ihnen anfangen sollte?
Genau. Wenn das Denken vernichtet ist, das heißt, wenn es ein unmittelbares Sehen ohne Dazwischenschalten des Denkorgans gibt, dann wird dir klar werden, wie die Welt zur Existenz gelangt. Es gibt nur Gott, Gott allein. Halte dich eng an ihn und die Sache mit dem Denken wird sich von selbst erledigen.
Baba sagt mir, dass wir schon jetzt, während wir noch Gedanken benutzen, um über die Wahrheit nachzudenken, anstatt die Wahrheit direkt zu schauen, beginnen könnten zu würdigen, dass viel von dem, was wir als unsere konkrete Welt ansehen, in Wirklichkeit keine Substanz für uns hat und wir es loslassen können. Er sagt, dass die Welt so gut wie nicht existent für uns ist, vorausgesetzt, dass wir unseren Gedanken nicht folgen und dadurch in eine Welt verwickelt werden, die als bloßer Gedankenprozess erkannt worden ist. Um zu verstehen, was mit dem Ausdruck »so gut wie« gemeint ist, wollen wir ein Beispiel anführen, wohl wissend, dass alle Beispiele hinken. Nehmen wir an, ein Feld ist mit Dornen bewachsen. Wenn wir in Lederschuhen über dieses Feld gehen, ist es so, als ob es mit Leder überzogen statt mit Dornen bedeckt wäre. Das heißt, die Dornen sind für uns so gut wie nicht vorhanden. Unsere Füße spüren nur das Leder. Die Dornen stören sie nicht. Genauso können wir fragen, worin die Notwendigkeit besteht, die Welt für uns existent werden zu lassen, wenn wir doch die Freiheit haben, unseren Gedanken nicht in die Bereiche zu folgen, die wir nicht zu erfahren brauchen. Solche Gebiete der Welt brauchen nicht unsere Welt zu sein. Sie bleiben so gut wie nicht existent für uns, außer wir wünschen und entscheiden uns dafür, sie existent werden zu lassen, indem wir unseren Gedanken folgen und uns verwickeln lassen. Wenn wir daran interessiert sind, die Wahrheit herauszufinden und wenn wir uns dazu entschließen, auf Baba zu hören, begreifen wir, was er mit »erwachen« meint. Wenn wir Baba ernsthaft folgen und mit Interesse und Intensität die spirituellen Übungen ausführen, die er empfiehlt, können wir aus dem Traum Welt erwachen. Erwachen aus dieser scheinbaren Welt, die von uns durch unseren Glauben an ihre Realität und durch Unterlassen einer Nachforschung nach dieser Realität bzw. nach dem Wesen ihrer scheinbaren Realität aufrechterhalten wird. Wir können zur realen Gegenwart unseres anmutigen, stets glückseligen Herrn erwachen und dann mit der größten Verwunderung feststellen, wir sind gar nicht zwei. Ich bin ja er. Ich bin die strahlende Wirklichkeit. Es gibt kein Nichtwissen mehr. Es gibt keine Zeit, weder Geburt noch Tod. Das ist unser Erwachen aus der Vorstellung und Überzeugung, dass die Welt von uns bisher richtig wahrgenommen und verstanden wurde. Es ist unser Erwachen aus der Vorstellung, dass die Welt eine unbegrenzte Ausdehnung selbstständig existierender Objekte sei, die von der Fähigkeit unseres Geistes, unserer Intelligenz und unserem Körper bis zum Neutron und zu noch nicht entdeckten Sonnenreiche und dass das rechte Feld unserer Existenz ein schier unbegrenzter Bereich von Erfahrungen sei, die aus dem Kontakt mit der Objektwelt stammen. Wenn der richtige Zeitpunkt für uns gekommen ist, werden wir das Flüstern vernehmen. Wacht auf, meine Lieben, wacht auf! Und uns, die wir noch schlafen, wird der Gedanke kommen: Ich höre das Flüstern, aber ich bin doch schon wach. Meine eigene Erfahrung und diese Welt sind wirklich. Wie soll ich die Aufforderung, dass ich aufwachen soll, verstehen? Genau diese Frage beantwortet Baba. Er sagt uns, wie wir erwachen können. Wir können es mittels der großen Kraft, die aus der spirituellen Disziplin, dem Sadhana, erwächst. Wie Baba uns ausführlich dargelegt hat. So groß ist die Kraft des Sadhana, dass sehr bald eine gewisse Leidenschaftslosigkeit in uns entsteht und wir beginnen, die Faszination der Welt, die uns bisher vollständig in Anspruch genommen hatte, zu vergessen. Bald beginnen wir, nach der Richtigkeit und Notwendigkeit unserer gewohnheitsmäßigen Reaktionen auf Erfahrung zu fragen. Zum Beispiel: Ist Hass notwendig? Ist Neid notwendig? Ist es notwendig, elend und unglücklich zu sein, wenn eine Erfahrung schmerzvoll und unbefriedigend war? Wenn die Welt und ihre Erfahrungen wie ein Traum nicht objektive Wirklichkeit besitzen und deshalb nicht so zu betrachten sind, als wären sie objektiv wirklich? Wenn meine wahre Natur Glückseligkeit und Freude ist, wie Baba sagt, warum soll ich dann nicht gleich jetzt glücklich sein und die Vorstellung zurückweisen, dass ich unglücklich bin? Und genau das sagt Baba. Sei glücklich, sei glücklich. Dass die Welt als unwirklich beschrieben wird, obwohl sie für unser Auge wirklich ist, mag uns zuerst beunruhigen. Aber wenn wir unserer emotionalen Reaktion nicht nachgeben und den neuen Standpunkt in aller Ruhe betrachten, wird er gar nicht so unvernünftig erscheinen. Es ist nicht so, dass die Welt wirklich unwirklich ist. Es ist so, dass Gott ihre Wirklichkeit ist. Wir sehen nicht klar, weil die Welt unserem Verstand über die Sinneseindrücke als Mischmasch von Namen, Gestalten und Erfahrungen vorgestellt wird. Baba erklärt:
Augen und Vorstellungen, meint, sind Produkte dieser Welt. Sie müssen bekunden, dass ihre materielle Ursache wirklich existiert. Körper, Sinne und Vorstellungen sind Produkte der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Sie müssen aussagen, dass ihre ursprüngliche Substanz, die Welt, wirklich ist. Und sie können die Existenz ihrer ursprünglichen Substanz nicht leugnen.
Das heißt, dass wir nicht erwarten können, dass Augen und Vorstellungsvermögen ihre eigene materielle Ursache leugnen. Das Verstehen muss über die Sinneseindrücke hinausgehen. Von Zeit zu Zeit streift Baba das Thema von der wahren Realität der Welt. Hierzu eine Auswahl seiner Bemerkungen.
Die Sinne und der Intellekt können nur die äußeren Merkmale der Existenz wahrnehmen, nicht die Wirklichkeit darin. Der Intellekt betrachtet alle Dinge in Bezug auf ihren Ideengehalt, ihre Begrifflichkeit. Er sucht nach Gründen, Ähnlichkeiten und Unterschieden. Er spekuliert, vergleicht und kommt zu Schlüssen. Und er unterteilt in Gegensatzpaare. Alles anhand von Vorstellungen, denn die Vorstellungen sind seine Symbole für die Dinge. Der Verstand meint, erfährt die Welt, indem er die Sinneskanäle entlang fließt, die 5 an der Zahl sind. Die Welt unserer Erfahrungen besteht aus den Objekten dieser Sinnesorgane. Die Struktur der Welt steht in einer Wechselbeziehung zur Beschaffenheit der Sinne. Wenn es eine weitere Welt gibt, haben wir keine Möglichkeit, sie zu erkennen. Wir können nichts über sie aussagen. Die Organe haben kein Verständnisvermögen. Sie übermitteln nur ihre jeweiligen Objekte dem Verstand. Tatsächlich ist es so, dass die Menschen den Schatten sehen und ihn für die Substanz halten. Sie sehen Länge, Breite, Höhe und Dicke und schließen daraus voreilig, dass sie ein Objekt vor sich haben. Sie erfahren eine Reihe von Empfindungen und Erinnerungen. Und indem sie alle zusammenfügen, folgern sie, es gäbe einige Objekte, die diese Empfindungen und Erinnerungen hervorrufen. Weil wir der Überzeugung sind, dass die Dinge, die wir sehen, existieren, muss ein Element von Wirklichkeit in der Erscheinung der Welt sein. Diese zugrunde liegende Wirklichkeit ist das unbegrenzte Bewusstsein. Vor der Geburt hat man zur Welt und ihren materiellen Objekten keine Beziehung. Nach dem Tode verschwinden sie alle mit Stumpf und Stiel. Dieser vorübergehende Aufenthalt ist nur ein Spiel, das in der Zwischenzeit aufgeführt wird. Sich von diesem 3 Tage währenden Jahrmarkt blenden zu lassen, ist töricht. Man muss von der wirbelnden Weltlichkeit der Welt unberührt sein. Aber da man ein Teil von ihr ist, sollte man sich nicht abtrennen oder abweichen von der Erledigung seiner Pflichten gegenüber der Welt. Solange man in der Welt ist, muss man tun, was einem aufgegeben ist.
Thank you.
Baba weist darauf hin, dass wir die Welt gemäß den Eindrücken erfahren, die die Sinne unserem Verstand vermitteln, und auf der Grundlage dieser Sinneseindrücke bilden wir unsere Vorstellungen und ziehen unsere Schlüsse. Aber auf gar keinen Fall empfiehlt uns Baba, uns, sobald wir das erkannt haben, mit unserem Tätigsein aufzuhören und uns in den Wald oder in eine Höhle zurückzuziehen. Er sagt:
Swami sagt nur, dass man die Sinne unter Kontrolle halten soll. Nicht, dass man überhaupt keine Sinne haben sollte. Man benutzt die Bremsen nur, wenn Gefahr besteht. Wenn es innerhalb gewisser Grenzen und in angemessener Weise geschieht, entsteht kein Schaden. Die Sinnesorgane müssen unter Kontrolle gebracht und zum Wohlergehen des Bewohners des Körpers benutzt werden.
In diesem Zusammenhang zitiert Baba Sri Krishna:
Deshalb, Arjuna, halte Verstand und Sinne unter Kontrolle und erkenne die Mängel, die mit den Objekten verbunden sind. Dann kannst du in der Welt leben. Benutze alle Sinne auf angemessene und ethische Weise, gemäß der Zeit und den Umständen.
Der Mangel eines Objekts besteht darin, dass wir in ihm das Versprechen von Glück sehen, während wir darin in Wahrheit nur vorübergehendes Vergnügen finden. Baba erklärt, dass die Welt, wie wir sie erfahren, Vorstellung, Mind, ist. Die Welt wird vom Verstand erschaffen, dann nach außen verlegt und als Außen erfahren. Der Vorgang der Projizierung nach außen ist bekannt. Jede Nacht erleben wir, wie das geschieht. Ein Traum ist eine Reihe von Gedanken, Vorstellungen und Empfindungen, die nach außen verlegt und dann von uns als Traumwelt erfahren werden. Ein mit normaler Intelligenz begabter Mensch begreift das sofort, wenn er aus einem Traum erwacht. Und er stellt fest, dass es keine unabhängige, objektive, dauerhafte Traumwelt gibt. Baba sagt, dass unser Verstand gemäß unseren sinnlichen Eindrücken im Wachzustand Vorstellungen konstruiert und dann diese Vorstellungen als Wachwelt nach außen projiziert. Diese nach außen projizierte Welt wird zu unserer greifbaren Erfahrung, weil wir nicht nur Zeuge unserer Gedanken sind, sondern ihnen erlauben, uns in Handlungen zu verwickeln. Diese Aktionen zusammen mit ihren Reaktionen bilden unsere greifbare Welt. Wir werden belehrt, dass wir, obgleich wir die Welt Kraft unserer Sinneseindrücke wahrnehmen, darin versagen, das Gesehene richtig zu verstehen. Wir beklagen uns, dass Gott nirgendwo zu sehen sei, obwohl wir in eben diesem Augenblick auf ihn schauen. Dazu folgendes Beispiel: Wenn wir am Meeresufer die Wellen und Schaumkronen beobachten, sehen wir sie als solche. Aber wir begreifen auch gleichzeitig, dass Wellen und Schaumkronen trotz ihrer Identität als solche nicht vom Meer getrennt sind. Trotz der Formen, die sie haben und der Namen, die wir ihnen geben. Weil diese Formen entstehen und vergehen, noch während wir sie beobachten, verstehen wir leicht, dass sie nur in relativem Sinne wirklich sind, dass ihre gesonderte Identität nur vorübergehend und nicht von Dauer ist. Wir werden belehrt, dass wir in ähnlicher Weise die Welt so sehen, wie sie uns durch unsere Sinneseindrücke vermittelt wird, uns dabei aber nicht bewusst sind, dass wir Gott selbst sehen. Wir erkennen nicht, dass die Welt der Formen, die wir sehen, und die Namen, die sie tragen, nur in relativem Sinne real sind, dass ihre Realität nur vorübergehend und nicht bleibend ist und dass alle diese Formen schließlich vergehen und zurück in ihren Urgrund eintauchen und mit ihm verschmelzen, der das ewige Absolute ist. Die vielen Namen und Formen existieren als solche nur für eine gewisse Zeit und sind nur während dieser Zeit füreinander relativ wirklich. Nur das Absolute, Göttliche ist zeitlos und wirklich. An dieser Stelle werden wir gewarnt. Wir haben die relative Wirklichkeit so zu respektieren, wie wir sie erfahren. Die Welt ist Dualität. Ohne Dualität kann es keine Handlung geben. Und wir selbst als Namen und Formen leben als Handlung. Als Name und Form sind wir voneinander getrennt, obgleich wir in der zeitlosen Wirklichkeit eins sind. Baba warnt: Lasst alle Herzen eins sein, aber haltet die Formen, Körper, getrennt. Dieses Prinzip finden wir in Babas Leben wieder. Er liebt die ganze Schöpfung als eins, als nur sich selbst, verlangt aber von jedem, der sich ihm verbündet, strikte Disziplin. Angenommen, wir haben Babas Flüstern, wacht auf, meine Lieben, gehört. Angenommen, wir träumen noch immer und sind noch nicht richtig wach geworden. Was können wir tun? Baba sagt uns, wie wir immerhin einen Anfang machen können. Wir können damit beginnen, dass wir unseren Glauben an Babas Lehren festigen. Er sagt klar und deutlich, dass alles Gott ist. Noch in diesem Moment können wir damit beginnen, unser Missverständnis um das, was wir sehen, zu korrigieren. Von diesem Augenblick an können wir unserem Verstand sagen, dass das, was wir sehen, Gott ist. Den ganzen Tag hindurch können wir damit fortfahren, unser Verständnis zu korrigieren und dem Verstand zu sagen, dass wir und jene andere Person, jener Baum und jener Stein, dass wir alle in Wirklichkeit Gott sind und dass seine glückselige, göttliche Gegenwart überall ist, wohin wir auch schauen. Wenn wir diese spirituelle Übung mit Energie und Entschiedenheit aufnehmen, werden wir erleben, dass ein Glücksgefühl in unserem Herzen aufsteigt. Solange wir die Welt, wie sie uns erscheint, als wirklich, wahr und wünschenswert hinnehmen, werden wir sie auch genau so sehen und weiter von den Dingen, an die wir glauben, abhängig sein. Aber wenn wir uns außerhalb des Schutzraumes aus Glück und Sicherheit, in dem wir uns zurzeit aufhalten mögen, umsehen, sind wir gezwungen, uns zu fragen: Ist die Welt wirklich so wünschenswert und angenehm, wie wir meinen? Die Natur ist nicht nur herrlicher Sonnenuntergang, nicht nur erhabenes Schweigen der fernen Berge am frühen Morgen. Es gibt auch anderes. In der Luft, auf der Erde und im Meer sind Lebewesen damit beschäftigt, sich um des Überlebens willen gegenseitig aufzufressen, sich aus Grausamkeit oder Bösartigkeit gegenseitig umzubringen. Zu gleicher Zeit geschehen in der Welt aber auch Werke, die selbstlos und gut sind und dem Schutz des Nächsten gelten. Wird diese gemischte und äußerst unvollkommene Welt, die wir jetzt erfahren, uns den ewigen Frieden jenseits von Raum und Zeit verschaffen können? Wir können noch so alt und erfahren sein und sind trotzdem nicht in der Lage, einen Menschen vorzuweisen, der in jener Glückseligkeit lebt, von der gesagt wird, sie sei unser wirkliches Sein, das durch nichts in dieser Welt beeinflusst werden kann. Baba erklärt:
Vom höchst entwickelten Planeten dieser materiellen Welt bis herab zum niedrigsten. Alle sind Orte des Elends, wo immer wieder Geburt und Tod stattfinden. Aber wer in meine Wohnung gelangt, wird niemals mehr wiedergeboren.
Es ist gut, wenn sich Zweifel anmelden hinsichtlich unserer Hingabe an die Welt, wie wir sie erfahren. Es ist gut, wenn wir hinterfragen, was Seher und Weise über die Welt sagen. Es ist gut, wenn Schmerz und Elend, die wir in der Welt und an uns selbst beobachten, uns veranlassen, Fragen zu stellen. Es ist gut, daran zu denken, dass wir selbst aus einem schmerzhaften Traum zu gegebener Zeit aufwachen werden oder schon jetzt geweckt werden. Sich vorzustellen, unser tägliches Leben sei womöglich nicht die Welt, als die sie uns erscheint, ist in der Tat ein höchst seltsamer Gedanke. Aber wenn wir diese Möglichkeit erst einmal ernsthaft in Erwägung gezogen haben, werden wir von unserer eigenen Intelligenz gezwungen werden, tief in diese Frage einzudringen. Babas göttliche Lehren zeigen uns den Weg, wie wir diese Untersuchung vornehmen sollen.
Sai Baba. Satya Sai Baba, Namo Satya Sai, Namo Satya Sai Baba, Namo Satya Sai, Namo Vishwateja Jyoti Swarupa, Namo Vishwateja Jyoti Swarupa, Namo Satya Sai. అంతరంగము పొంగే అరుణకాంతులలోనా బాగు పెంచినీమోగాచిన అంతరంగము పొంగే ఈనాటి సుఖము ఏనాడు పొందము ఈనాటి సుఖము ఏనాడు పొందము ఏనోమును ఇప్పుడు కనుగొన్నాము నమో సత్య సాయి బాబా నమో సత్య సాయి నమో సత్య సాయి బాబా నమో సత్య సాయి నమో విశ్వతేజ జ్యోతి స్వరూప నమో సత్య సాయి బాబా నమో సత్య సాయి నమో సత్య సాయి బాబా నమో.
Er, der alles weiß. Shri Satya Sai Baba lenkt unsere Aufmerksamkeit auf einen vertrauten Aspekt der menschlichen Natur. Wir sehnen uns nach Glück und sind bestrebt, Unglück zu vermeiden. Er sagt, dass wir uns nach Glück sehnen, weil Glückseligkeit unsere wahre Natur ist und dass uns Unglück betrifft, weil wir nicht um unsere wahre Identität wissen. Weiter sagt er, dass wir unsere Identität finden werden und das Glück uns daraufhin für immer gehören wird, wenn wir seine Lehren im täglichen Leben anwenden. Gewöhnlich wollen oder können die Leute das nicht akzeptieren. Viele haben das Gefühl, wenn sie zunächst einmal eine Erfahrung des göttlichen Hochgefühls gemacht hätten, könnten sie auch an Babas Lehren glauben. Aber so wenig es unserer weltlichen Klugheit passen mag, Tatsache ist, dass im spirituellen Leben Glaube vor Erfahrung kommt. Zuerst kommen Vertrauen und Glaube, dann folgt die Erfahrung. Dafür gibt es ein Beispiel in den alten Schriften. Angenommen, ein Todkranker ruft einen Doktor. Der Doktor bereitet gemäß seiner Kenntnis und seiner Erfahrung eine Medizin, um den Kranken zu heilen. Aber der Kranke sagt, »Doktor, ich kann die Pillen nicht nehmen, bevor Sie mir nicht bewiesen haben, dass Sie mich heilen werden.« Der Doktor würde keine andere Wahl haben, als den Todkranken seinem Schicksal zu überlassen. Das Dilemma, dem wir uns gegenüber sehen, ist, Baba kann uns nicht beweisen, dass wir das Glück in seiner ganzen Fülle bekommen werden, solange wir unsererseits seine Weisheit ablehnen und uns weigern, danach zu handeln. Aber wenn wir die Pillen einnehmen und unter Babas Führung ein spirituelles Leben führen, versichert er uns, dass wir schließlich und unwiderruflich in einem immerwährenden Glückszustand leben werden. Wir werden ein für alle Mal von der Krankheit, des Unglücklichseins, des Elends und der Verzweiflung geheilt sein. Wenn wir bereit sind, Babas Rat anzunehmen und dementsprechend zu handeln, so ist jetzt die rechte Zeit dafür, auch wenn wir im Augenblick von unserer Reife gar nicht überzeugt sind. Denn was für Argumente hat selbst der größte Skeptiker gegen selbst das geringste Maß an Glauben? Glauben wir nicht an viele Dinge auch ohne Beweise? Wenn wir zum Beispiel zu einer bestimmten Adresse gelangen wollen, fragen wir einen Fremden nach der Richtung und folgen seinen Angaben im guten Glauben. Wir sind willig, den Worten des Fremden Glauben zu schenken. Können wir dann nicht, um überhaupt erst einmal anzufangen, dem, was Baba sagt, genauso viel Glauben schenken? Baba ist unablässig zu unserem Wohle tätig und er spricht und handelt aus Liebe. Sein Glück, das Glück, zu dem er uns führen will, ist auf Liebe, nicht auf Objekten aufgebaut. Liebe ist die ewige, zeitlose Realität. Und es geschieht aus Liebe, dass Baba uns lehrt. Er sagt:
Liebe geben und Liebe empfangen. Das ist meine Arbeit. Mein Ananda, Glückseligkeit, ist unbegrenzt. Ich befinde mich stets im Zustand der Glückseligkeit. Der Grund ist, dass mein Glück mit Liebe zu tun hat und nicht mit materiellen Dingen. Wenn ihr diesem Weg folgt, werdet ihr Frieden auf allen Ebenen erfahren.
Man könnte von Baba sagen, dass er die Verkörperung einer unwiderstehlichen Energie ist, die mit einem mächtigen Fluss verglichen werden kann oder mit den Gezeiten oder einem sanften Wind beim Morgengrauen, den kein Hindernis aufhalten kann. Er ist eine höchst erlauchte Person. Aber seine Lieblingsrolle scheint die des Wohltäters seiner Devotis zu sein. In dieser Rolle scheint er sein gesamtes Leben zu verbringen. Man sieht ihn niemals sich Zeit für sich selbst nehmen und irgendetwas für sich selbst tun. Aber es wäre töricht zu denken, es genüge, ihn zu beobachten, um ihn auf diesem Wege wirklich kennenzulernen. Tatsache ist, dass sogar glühende Devotis, die seit 30 oder mehr Jahren an seiner Seite sind, zugeben müssen, dass sie nicht in der Lage sind, die Grenzen seines Wesens zu bestimmen. Über sich selbst sagt Sri Satya Sai Baba:
Meine Wirklichkeit ist unerklärlich, unergründlich. Ich bin jenseits der Reichweite der intensivsten Nachforschung und der feinsten Messung. Es gibt nichts, was ich nicht sehe, keinen Ort, zu dem ich den Weg nicht weiß, kein Problem, das ich nicht lösen kann. Ich bin der bedingungslose Grenzenlose. Ich bin die Totalität aller Wesenheiten und Dinge. Alles.
Solche Betrachtungen bringen uns zum Kern von Babas Lehren. Dieser Kern ist die erstaunliche Erklärung, dass er Gott ist, dass auch wir Gott sind und dass der einzige Unterschied zwischen ihm und uns der ist, dass er sich immer seiner Wahrheit bewusst ist und voll in ihr lebt, während wir uns unserer Wahrheit nicht bewusst sind. Er sagt, dass unser Zustand des Nichtwissens hauptsächlich deshalb andauert, weil wir kein intensives Interesse an Erkenntnis haben. Unsere Wahrnehmung ist gespalten. Wer hat uns jemals gesagt, dass wir, allem Anschein zum Trotz, unserem Wesen nach göttlich und dazu imstande sind, unsere göttliche Wesenheit zu erkennen, wenn wir uns nur ernsthaft und intensiv darum bemühen? Babas Lehre ist direkter Ausdruck seines Lebens. Er ist wie jemand, der in gutem Licht eine Perle in der Hand hält und unmittelbar abwägt, was das ist. Was Baba uns lehrt, ist für ihn absolut selbstverständlich. Er brauchte es nicht zu lernen. Er weiß, ohne zu lernen.
Thank you.
unsere Unzufriedenheit. Ist es nicht so, dass die meisten von uns ihr Leben damit verbringen, ihre Unzufriedenheit zu besänftigen und, wenn möglich, zu beseitigen? Wir sind nicht imstande, das, was gerade kommt, einfach hinzunehmen und damit ganz zufrieden zu sein. Wenn wir allein und ohne jegliche Ablenkung sind, fühlen wir uns unbehaglich und suchen gleich wieder nach neuen Ergebnissen. Wenn diese Ergebnisse uns nicht voll befriedigen, suchen wir nach neuer Abwechslung. Aber nicht einmal der radikalste Wechsel bringt uns völlige Befriedigung. Wieso hat dieses Unbehagen eine derartige Kraft, dass es sich ständig meldet, egal was wir gerade tun? Es muss wohl Umstände geben, die diese Unzufriedenheit ausgesprochen begünstigen, dass sie sich so allumfassend breit machen kann. Aber jeder erlebt Unzufriedenheit und deshalb kann jeder, wenn er sich zum Hinsehen entschließt, die fundamentalen Gründe der Unzufriedenheit sehen. Trägt nicht beispielsweise jeder den Gedanken in sich, dass er einmal sterben muss? Seine Philosophie mag ihn auf den Tod vorbereiten, aber dennoch denkt er, bitte nicht gerade jetzt. Unser Unbehagen angesichts der Gefährdetheit des Lebens ist allgemein bekannt. Und wird vielleicht unser Durst nach Wissen jemals befriedigt? Von der Hausfrau, die alles über die Angelegenheiten ihrer Familie und Freunde wissen möchte, über den Geschäftsmann, der den völligen Überblick über seine Branche zu gewinnen sucht, bis hin zum Heiligen, der nach Gott dürstet, streben wir alle danach, mehr und mehr zu wissen. Und bis wir nicht vollkommenes Wissen erlangt haben, wird sich unsere Unzufriedenheit nicht legen. Wir sind sogar über unser schlechtes Gedächtnis in Bezug auf die Dinge, die wir gehört und gesehen haben, unzufrieden und versuchen, alles durch Aufzeichnungen festzuhalten. Angenommen, wir befinden uns im Zustand des vollkommenen Glücks. Unsere Umgebung ist herrlich, unsere Gefährten sind erstklassig und alles ist in Frieden. Plötzlich beißt uns eine Ameise. Der Schmerz lässt uns hochspringen und aufschreien. Wir geben keine Ruhe, bis die Ameise entfernt ist und der Schmerz nachlässt. Dabei waren unser Frieden und unser Glück absolut vollkommen. Können wir uns nicht damit zufrieden geben, dass wir glücklich sind und die Aufregung über eine belanglose Unvollkommenheit sein lassen? Nein. Sogar die geringste Veränderung des vollkommenen, grenzenlosen Glücks bereitet uns Missbehagen. Wenn wir die normalen psychischen Zustände beiseite lassen, ist alle Aktivität von uns menschlichen Wesen, wenn man sie analysiert, darauf ausgerichtet, ein oder alle drei Ziele zu erreichen. Immer zu existieren, immer alles zu wissen und immer und unter allen Bedingungen vollkommen glücklich zu sein. Alles, was weniger ist als die vollkommene Verwirklichung dieser Dinge, gibt uns Anlass zur Unzufriedenheit. Kurz, wir haben die unbezähmbare Sehnsucht, göttlich zu sein. Denn es heißt, dass vollkommenes Sein, vollkommenes Wissen und vollkommene Glückseligkeit das unvergängliche Wesen des Göttlichen sind. Dieses außerordentliche Sehnen, wie Gott zu sein, das wir auf allen Ebenen unseres Seins bewahren, ist der Zustand dieses Sat-Chit-Ananda wirklich möglich oder ist er nur ein Mythos, etwas Eingebildetes? Hier stelle ich fest, und eine ganze Reihe von Menschen kommt zum gleichen Schluss, das ganze vollkommene Sat-Chit-Ananda ist eine tatsächliche Realität und kann im täglichen Leben des Avatars Sri Satya Sai Baba beobachtet werden. Baba sagt, dass wir uns nach Göttlichkeit sehnen, weil Göttlichkeit unsere ureigene Natur ist und dass nur die mannigfaltigen und wechselhaften Trübungen unseres Geistes uns von der Erkenntnis abhalten, dass wir Gott sind. Dass Baba unser Selbst ist und dass wir von ihm nicht verschieden oder getrennt sind. Das Sadhana, Die spirituelle Übung, die zur Erkenntnis unserer eigentlichen Göttlichkeit führt, vermittelt uns Baba in seinen göttlichen Lehren.
जिसने सजाई खुशियां हमारी जिसने बसाई।
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten eine Lesung aus dem Buch Mein Baba und ich von Dr. John Hislop. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Wir danken allen, die mitgeholfen haben, dass diese Sendung ausgestrahlt werden konnte. Moderation und Produktion Inge Sadai. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Om Sai Ram.
Sabse pyari meri Sai Ba. मन मंदिर की मूरत तुम हो मैं एक प्रेम पुजारी माँ का आंचल माँ की ममता पाई तुमसे सारी बदले चाहे दुनिया सारी बस बदलो तुम ना सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साईं।